Ja, hallo ihr Lieben. Gestern war die Oscarverleihung und heute sind wir schon mit einem Medaillenträger hier an der Aufnahme. Zusammen mit dem Torben interviewen wir den Moritz Sanders, den bisher größten Gast unserer Folge mit über 2 Metern. Von daher herzlich willkommen, Moritz. Freut mich, dich dabei zu haben. Natürlich auch dich, Torben. Wird mit Sicherheit nicht eine spannende Folge.
Vielen lieben
Gerne
Dank.
rein.
Ich freue mich auf jeden Fall und danke, dass ich dabei sein darf.
Let's go. Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49% im Vergleich zu Einzelanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's. Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code IMMOINSIGHTS1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net/Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree.
Ja, wie immer habe ich dich gegoogelt, aber tatsächlich kenne ich dich ja auch persönlich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange auf der Liste einfach mal oben an. Geschäftsführer und Makler bei der Magnolia One. Insbesondere für, ich glaube, die Vermittlung von Mehrfamilienhäusern und Investments. Hast deine eigene Wohnung selbst mal mit 22 gekauft. Da haben wir uns auch schon mal drüber ausgetauscht, weil ich war 23. Bist aber aus der Vergangenheit heraus tatsächlich Ex-Basketballspieler bis hin zur ersten Bundesliga, hast da zuletzt, glaube ich, für Bayreuth gespielt. Ich habe ja noch ganz viele andere Punkte, Olympische Spiele, ich weiß gar nicht, was da alles dabei ist, U20 Nationalmannschaft und. Also Wahnsinnsstrecke, die du schon hinter dir hast in deinen jungen Jahren. Freut mich, dich hier zu haben und zu prüfen, ob du die krassen Bälle auch im Immobiliengame werfen kannst.
Ich bin
Ja, das
gespannt,
war
was du heute alles
sehr
auch
smooth.
tust. Ganz genau. Also die große Leidenschaft mit dem Basketball habe ich an den Nagel gehängt und genau, widme mich jetzt komplett den Immobilien. Wo ist es?
Warum? Wie
Ja.
kommt's?
Warum? Wie kommt's? Also im Endeffekt habe ich mit, genau wie ich da ja auch schon euch oder dir Martin vor allen Dingen erzählt hatte, mit 22 meine erste Immobilie gekauft, damals in Bamberg. So ein typisches Aufteilergeschäft, jetzt im Nachhinein betrachtet. Nicht der allerbeste Deal, ich glaube, so wie bei jedem ersten Deal und einfach mal losgelegt, wollte das Spiel einfach mal kennenlernen und habe daran so ein bisschen diese Magie kennengelernt, dass man da einmal zur Bank geht, einmal zum Notar und danach gefühlt nie wieder was hört. Und genau dieses Spiel wollte ich halt weiterspielen und genau
Und
dieses selbstbestimmte Leben halt Stück für Stück spielen.
Basketball hat sich nicht gelohnt oder ist das karrieremäßig da dann schwierig geworden oder warum oder einfach nicht interessant genug gewesen?
Genau. Also es war natürlich, das letzte Jahr war für mich persönlich auch sehr, sehr herausfordernd, da in Bayreuth in der ersten Liga. Da haben sich aber auch auf der Immobilienseite halt super viele spannende Sachen ergeben mit meinen Geschäftspartnern Bodo und Martin, den wir inzwischen halt das Maklerunternehmen gemeinsam führen. Und dadurch war es jetzt nicht nur negativ im Basketball, aber ich bin halt eher der Typ, wenn ich mich für irgendwas entscheiden will, dann halt 100%. Und von daher habe ich dann den kompletten Switch zu den Immobilien gemacht. Ab und zu spiele ich wieder auf dem Freiplatz, werfe mal einen Ball auf den Korb oder schaue mal ein Spiel zu und das macht mir auch wieder Spaß. Aber genau, also wenn, dann will ich halt vernünftig die ganze Sache angehen und was anderes hat sich da jetzt bisher noch nicht ergeben.
Also bist du überhaupt, um erstmal auf dieser Ebene Basketball spielen zu können, ne? Ich selber, ich habe mal, ich glaube U12 oder sowas auch Basketball gespielt, herrlich.
Wie
Bei
mit
den Feld,
71?
ich darf nicht zu viele Schimpfwörter im Podcast sagen, ansonsten zensiert uns Apple irgendwann. Danke, Martin. F you. Nee, aber also das zeigt ja schon mal eine Sache, ne? Krasses Commitment, um überhaupt auf der Ebene Basketball zu spielen. Das macht man nicht mal eben. Da dann eben den Switch zu machen in einen komplett anderen Bereich, das zeigt ja auch von einem gewissen Entscheidungswillen. Ne? Das macht man ja nicht mal eben so, weil man sagt, ja, das probieren wir jetzt mal aus, sondern das ist ja schon eine größere Entscheidung gewesen, ne?
Absolut. Also sagen wir mal so, es gab jetzt auch nicht viele, die das gut geheißen haben und die mich nicht für verrückt erklärt haben im ersten Moment, weil ich hatte sogar noch ein Jahr laufenden Vertrag in der ersten Bundesliga und habe dann einfach auf eigenen Wunsch entschieden, den Vertrag aufzulösen. Und noch nicht viel, also ich habe dann halt klar über nicht nur die eine Wohnung gehabt, sondern auch noch ein bisschen was anderes schon kaufen können. Und das lief alles auch sehr, sehr gut. Aber also gab jetzt nicht viele, die gesagt haben, ey, das ist jetzt eine Spitzenidee und das solltest du auf jeden Fall machen, sondern war natürlich mit viel Mut verbunden und diese Entscheidungsfreude, wie du gesagt hast, absolut. Und anders geht's aber, glaube ich, auch nicht. Wenn du ins Unternehmertum willst, dann musst du so ein bisschen einen Knacks im Kopf haben und erstmal losrennen und dann schauen, wohin dich der Weg führt. Ne?
Der Knacks im Kopf, den finde ich gut, den haben wir, glaube ich, alle ein bisschen. Bevor wir reingehen, Moritz, ne? Jetzt bist du ja in der Profiliga unterwegs gewesen. Und mich würde mal interessieren, wie die Leute da denken, weil ich meine, am Ende verdienen die da ja alle Geld, die machen das ja hauptberuflich. Wahrscheinlich der eine oder andere auch gar nicht so schlecht geldseitig. Wie ist denn da das Denken? Weil du hast jetzt ja den direkten Weg genommen, du kümmerst dich quasi selber drum, ne? Also jetzt unabhängig von irgendwelchen Beratern oder was auch immer, du hast direkt eine Immobilie gekauft. Wie ist denn das sonst so in deinem damaligen Mitspielerumfeld gewesen? Wie haben die denn ihr Geld angelegt?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also von gar nicht bis natürlich auch trotzdem einige, die da sehr, sehr clever unterwegs waren. Mit Immobilien hatten da trotzdem die wenigsten Berührungspunkte. Speziell natürlich auch nicht solche teilweise entwicklungsbedürftigen Sachen, die ich dann auch jetzt interessant fand gegen Ende, wo wir dann mal ein Einfamilienhaus mehr oder weniger komplett renoviert haben. Aber ja, also ganz, ganz bunt. Ne? Also es gibt ja viele amerikanische Mitspieler, die dann halt irgendwie am Aktienmarkt oder so getradet haben. Viele haben auch gar nichts investiert, aber mein Gott, es war auf jeden Fall kein Fokusthema von den Mitspielern im Regelfall. Von daher wurde da sich meistens auch über andere Themen unterhalten bei den Mitspielern als über solche Investments. Also da war ich schon mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen schon ziemlich auf einer einsamen Welle unterwegs.
Weil besonders in so einer Sportlerkarriere ist ja irgendwo so ein natürliches Ende absehbar, ne? Also mit 40 in der ersten Liga zu spielen, ist vielleicht schon ein bisschen sportlich. Das heißt, du hast halt im Endeffekt vielleicht so 15 Jahre, wenn es gut läuft, in denen du maximal Geld verdienen musst, um nicht dann am Ende mit Ende 30, sag ich mal, wieder in einem normalen angestellten Bürojob zu landen. Ne? Also ich sag mal, da muss man ja eigentlich umso mehr darauf achten, für die Zeit nach seiner Karriere zu planen, oder nicht?
Kann ich nur so unterschreiben. Ich war auch jetzt im Nachhinein betrachtet sehr überrascht, wie wenig. Ich habe ja von der U12 an mehr oder weniger alle Auswahlteams und Jugendnationalmannschaften und dann bis zur U23-Nationalmannschaft alles gespielt. Und nirgendwo wurde dieses Thema aktiv mit den Spielern besprochen, dass sie da so wirklich ein Augenmerk drauf legen müssen. Und da, also ne, ich, bei mir lief es durch Zufall in diese Richtung und hatte da halt viele Leute dann so im Sponsorenumfeld, die halt sich mit dem Thema beschäftigt haben. Aber ja, also dass das so untergegangen ist und dann da gar nicht in diese Richtung so gepusht wurde, hat mich jetzt im Nachhinein auch sehr gewundert, weil ich habe es halt nur so durch Zufall miterlebt, mehr oder weniger. Und genau, also da müsste man auf jeden Fall mal
ansetzen. Moritz, wir müssen da nochmal schauen, wie wir den Immo Insights Podcast da richtig platziert bekommen, weil es kann ja nicht sein. Es ist jetzt ja nicht so schwierig, mit Immobilien zu starten. Da gibt's ja gute Ansprechpartner auch für sowas. Wie kriegen wir das in der Zielgruppe platziert? Martin, du warst eigentlich dran mit Fragen stellen. Ich finde das Thema nur so spannend mit dem Profisport, deswegen musste ich da einmal zwischengrätschen. Sorry.
Ja, nee, ich meine, das Thema ist genau das auch. Genau, das hatte ich auf der Agenda tatsächlich. Aber Moritz und ich waren letzte Woche in einem Call, wo wir schauen, dass wir die Akquise und die Entwicklung der Mehrfamilienhäuser in NRW ein bisschen ausbauen. Und tatsächlich kam ja auch daraus, dass sehr viele Leute, auch gut bezahlte Leute, ja, sechsstellig im Jahr, gibt, die in der Immobilienbranche sind, die einfach nicht selber investieren. Ja, und dann gibt es irgendwie so ein paar Ausreißer und irgendwie bewegst du dich da in so eine Richtung und dann drehst du dich immer schneller und halt weg von dem System. Ja, und entweder bleibst du dann Vollzeit in dem System und machst das nebenher, wie einige wenige, oder du entscheidest dich dann halt deinen Weg zu gehen und irgendwo abzuspringen. Und da muss man eigentlich auch immer wieder sagen, einfach nur mega Respekt für alle, die das machen, insbesondere, ich sag mal, du, der auch seine Basketballkarriere da ja wirklich Jahrzehnte, tausende Stunden rein investiert hat, das sozusagen abzugeben. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, an das Thema reinzukommen, als in einem normalen Job, wo du sagst, ja, du machst jetzt irgendwas in der Verwaltung, okay, dann gehst du halt zu einer neuen Verwaltung. Wenn du da 5 Jahre raus bist aus dem Profisport, dann ist das ja wahrscheinlich eine endliche Situation. Also und von daher also echt Respekt dafür. Dann wollte ich dem Torben aber auch noch eine lustige Geschichte erzählen, und zwar war ich ja auch mal Basketballer, allerdings in Amerika in der Highschool, und ich kam damals 2011 nach Dallas oder in die Nähe von Dallas, da hatten gerade die Mavericks gewonnen, und damals hatte ich noch schöne blonde Haare und so dachten sie alle, Little Dirk ist jetzt endlich im Team, kriegt auch endlich dann Nummer 41, wenn ich mich nicht jetzt um alles irre. Und er schmeißt jetzt hier für uns die Bälle. Und so bei jedem Turnier bin ich reingelaufen und die dachten alle, oh shit, Little Dirk, Little Dirk. Und beim ersten Wurf wussten sie, ich bin's nicht. Also das den Anfangsmoment hatte ich.
Ja, du schaust zumindest einmal kurz im Spotlight, ne? Und dann hast du es leider nicht zu bestätigen.
Du, beim Reingehen fanden mich alle Cheerleader toll. First and last impressions. Naja, gut. Aber sag mir doch mal, also jetzt gerade, wenn du so einen krassen Switch gemacht hast in deiner Karriere, was ist denn eigentlich dein Warum? Also du hättest ja wahrscheinlich, wie du selber sagst, du hast ja nicht dich sozusagen dort deinen Vertrag auflösen können, sondern du hättest ja eigentlich auch eine ruhige Kugel schieben können ein Jahr lang und dann sagen, ich lasse das langsam ausklingen und Chili Milli und dann gucken wir mal weiter. Aber du sagst ja eigentlich eher das Gegenteil und bist ja schon im jungen Alter sehr aktiv. Also was sagst du, was treibt dich an?
Was treibt mich an? Also der große Auslöser für diese ganze generelle Immobilienreise, damals mit knapp 20, mein bester Freund aus Bamberger Zeiten, der Dr. Tobias Schachten, hat mich damals mit auf so eine Berghütte genommen, die er halt für ein komplettes Jahr gepachtet hat. Und dann habe ich mir halt da oben auch Gedanken gemacht, also war überragende Natur und genau dieses Lebensgefühl, was ich mir dann so dachte, wow, wie kann man sowas denn sich ermöglichen? Und da sind mir halt partout erstmal nur zwei Sponsoren vom Verein eingefallen, die halt beide irgendwie mit Immobilien zu tun hatten und dann ein sehr, sehr großes Rad in Bamberg gedreht haben. Und dadurch kam ich halt erstmal zu dem Thema, Stück für Stück mich dann damit beschäftigt. Und ja, mein warum ich dann in dem Moment das getan habe, war halt, einerseits diese schwierige Situation in Bayreuth und dann halt auch immer vor Augen geführt zu bekommen von älteren Mitspielern, hier mit 35, Knie kaputt, Rücken kaputt und alles tut weh. Und ja, man hat halbwegs Geld verdient, aber danach ist das Leben ja dann auch nur noch halb so lebenswert, wenn du gar nicht mehr mit deinen Kindern im Garten Fußball und Basketball spielen kannst und nicht in die Berge wandern kannst oder was auch immer, einfach aktiv sein kannst. Und dann habe ich gedacht, na gut, also mit 35 wird es auf jeden Fall nicht einfacher als jetzt damals mit 24. Und also let's go. Weil jetzt gerade muss ich mich vor niemandem rechtfertigen, muss nur für mich selber sorgen. Und mit Mitte 30, die meisten haben dann irgendwie Kinder, Frau, was auch immer, da hast du natürlich ganz andere Verpflichtungen und kannst da nicht so frei einfach mal loslegen. Und genau, so kam das dann, warum sich da in mir alles dafür danach gesehnt hat, einfach loszulegen und da ins kalte Wasser zu springen. Ne?
Es sind immer diese kleinen Pausen, in denen Martin anfängt zu reden und auf einmal merkt, es ist so herrlich, wie ich sehe. Er ist so komplett engagiert am Reden und es ist einfach stumm geschaltet.
Ich wollte ja nur sagen, Tom, übernimm du mal. Ist Torben stumm, weil er keine Antwort hat. Ball zurückgeworfen, so.
Wieso, also Der Switch ist ja schon ziemlich hart, ne? Irgendwie von das sind ja komplett zwei Bereiche, die eigentlich keinen Kontakt haben, ne? Was fasziniert dich denn an dem Thema Immobilien so sehr, dass du sagst, das ist etwas, da wolltest du reingehen, da hast du Bock drauf?
Also generell einfach diese Selbstbestimmtheit bei Immobilien fasziniert mich dann, also es hat mich dann damals in dem Moment einfach fasziniert. Du bezahlst den Kaufpreis, die erste Miete kommt, da bleibt ein bisschen was nach der Bankrate jeden Monat über. Das kann man natürlich auch optimieren im Vergleich zur ersten Wohnung, was dann da überbleibt. Aber es war auf jeden Fall ein guter Stein, den man mal ins Rollen gebracht hat. Und halt einfach dieses selbstbestimmte freie Leben, dass man mehr oder weniger das ja von überall dann irgendwann ausmachen kann. Und da halt Strukturen auch erschaffen kann, die einem Leute das dann Stück für Stück auch wieder abnehmen, die Arbeit vor Ort. Und dass man dann halt nicht immer an einen Ort gebunden ist, weil das im Basketball natürlich auch immer extrem. Du bist halt extrem ortsgebunden. Du bist halt immer 10 Uhr Training, 16 Uhr Training. Du hast dazwischen vielleicht viel Freizeit. Das kann ja sein. Aber du bist auf jeden Fall immer an dieser Stelle. Und dann bist du ein Jahr dort. Nächstes Jahr unterschreibst du einen anderen Vertrag in einer anderen Stadt. Dann bist du wieder ein Jahr in der Stadt. So richtig Wurzeln schlagen fällt da ja schwer. Auch wenn ich jetzt die letzten anderthalb Jahre auch nicht bewiesen habe, dass das unbedingt das ist, was ich will. Aber auf jeden Fall wollte ich halt selber entscheiden, wo ich lebe und was ich halt mache. Und halt dieses Selbstbestimmte hat mich halt so fasziniert an den Immobilien.
Also ich finde das nach wie vor bemerkenswert.
Und dann wohnst du jetzt einfach in Altendorf.
Was auch immer Altendorf ist.
Genau, habt ihr beide parallel gesprochen. Jetzt wohne ich in Altendorf, ganz genau. Im wunderschönsten Stadtteil von Essen, weil ich einfach mal mitten rein wollte, die ganzen Vorurteile gegenchecken wollte und hier vor Ort natürlich auch vieles schon erlebt habe und vieles gesehen habe und ein gutes Gefühl inzwischen für den Stadtteil bekommen habe, ganz genau.
Also ich wollte noch mal kurz drauf eingehen, weil ich finde, das darf man nicht unterschätzen, was für ein krasser Schritt das ist, ne? Irgendwie da so in den Sack zu hauen bei etwas, wo man eigentlich sagt, ey, erste Bundesliga, Basketball, das ist schon, ne, nicht schlecht. Also da reden wir schon, dass das, ne, die
Top. Der Torben, der weiß, wie man Sachen echt pusht. Das ist schon echt nicht schlecht.
Leichtes Understatement vielleicht, aber ich will nur sagen, es ist schon kein kleiner Schritt gewesen, ne, das zu machen, weil am Ende hättest du auch sehr bequem noch ein paar Jahre spielen können. Und wir reden hier sehr sehr viel immer über das Thema Mindset, ne, und in was man halt auch wagen muss, um überhaupt was zu gewinnen. Und da sind das riesen Opportunitätskosten, die du da hast, theoretisch liegen lassen oder zumindest mal berechnend haben müssen. Deswegen, das wollte ich einfach nochmal unterstreichen. Wie ist denn jetzt konkret deine Strategie, deine Immobilienstrategie? Investierst du privat selber? Also klar, du hast mal mindestens eine Wohnung. Ich muss gerne mal sagen, wie was da noch dazugekommen ist. Investierst du auch über Gemeinschaftsprojekte? Wenn ja, auch in welchen Lagen und so weiter? Erzähl doch mal ein bisschen, wie sieht deine Immobilienstrategie gerade aus?
Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe mit 22 die erste kleine Wohnung damals in Bamberg gekauft. Da ist dann halt bis zu meiner Kündigung noch eine Wohnung in Dorsten dazugekommen, eine kleine Pflegeeinheit, ein kleines Mehrfamilienhaus und auch noch ein Einfamilienhaus in Bamberg. Teilweise komplett alleine, auf jeden Fall alles privat. Manchmal halt mit einer guten Freundin und einmal mit einem Kumpel zusammen gekauft. Und genau, was ist jetzt aktuell meine Strategie? Also erstmal danke an Martin, der so ein bisschen meine Glaubenssätze der Finanzierbarkeit durchbrochen hat. Kaufen wir jetzt hier halt genau, deswegen habe ich ja gemeint, hier nach Altendorf kommen, das alles kennenlernen, war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Da kaufen wir jetzt hier wieder eine Wohnung und werden jetzt auch weiter investieren, vor allen Dingen halt in Dorsten, in meiner Heimatstadt und hier in Essen. Und genau, fokussieren uns da auf jeden Fall örtlich Richtung Cashflow auf jeden Fall und ein bisschen Wertentwicklung, weil ich da ja die letzten anderthalb Jahre auch sehr, sehr viel kennenlernen durfte und sehr, sehr viel lernen durfte in den Partnerschaften und von den Bestandshaltern, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Und genau diese Skills halt jetzt auch für eigene Projekte zu nutzen. Und genau, das sind so die beiden Themen. Mein Hauptfokus aktuell ist halt das Maklerunternehmen, die Magnolia One, wo wir halt Mehrfamilienhäuser und Investments vermitteln. Und da fliegt aktuell der Hauptteil meiner persönlichen Zeit an.
Das ist witzig, weil das auch bei vielen, die irgendwie in der Immobilienbranche anfangen, die fangen auch immer mit so einem, ich sag mal, erstmal privat mit so ein bisschen Immobilienkram an und kaufen ihre ersten Objekte, finden dann ein Geschäftsmodell, was sie erstmal spannend finden. Und am Ende, wenn du von einem Marktunternehmen redest, dann ist es ja auch erstmal komplett erstmal losgelöst von dem eigentlichen privaten Bestandsaufbau oder irgendetwas, sondern es ist ein komplett neues Geschäftsmodell, was ist komplett neu aufzubauen, mit ganz anderen Problemen und Fragestellungen, als die du hättest, wenn du privat ein Immobilien kaufst, ne?
Also. Absolut. Also ist ja auch super, super spannend, da so ein Startup Stück für Stück entwickelt zu haben und jetzt halt dann da immer weitere Sachen zu lernen, jetzt gerade auch so eine gewisse Marktentspannung zu spüren, wo dann so ein bisschen mehr Sachen funktionieren und die Sachen dann auch leichter fallen und man wieder regelmäßig Objekte platzieren kann. Und genau, also auf jeden Fall ein super spannender Weg, aber genau das war es ja. Ich wollte einfach mal alles kennenlernen, habe damals die Chance von Tomek, Bodo und Martin bekommen, da mich zu beteiligen und da gemeinsam auf die Reise zu gehen. Und ja, also auf jeden Fall super spannend, was die anderthalb Jahre dann da passiert ist und Stück für Stück sich entwickelt hat und natürlich auch noch nicht am Ende ist, logischerweise.
Bevor wir darauf gleich nochmal eingehen, nochmal eine Frage. Wie ist denn das jetzt mit deinem privaten Bestand? Also wie, den managst du jetzt noch so ein bisschen nebenbei und Akquise ist jetzt aber erstmal, oder privater Portfolioaufbau ist jetzt erstmal für dich kein Thema, oder?
Das Management ist glücklicherweise sehr, sehr stressfrei. Also ich habe inzwischen auch einige Leute, die für mich so kleinere Tätigkeiten wie Vermietung oder sonstige Sachen übernehmen. Auch bei den eigenen Sachen. Aber ja, ich habe da, glaube ich, eher in besseren Lagen gekauft, wo relativ stressfreie Mieter auch drin sind und ich habe da überhaupt gar keine negativen Erfahrungen bisher gemacht und da fällt gar nicht viel an bisher bei den 7 Einheiten. Von daher, ja, wir managen das privat, beziehungsweise schicken dann für die Vororttermine meistens Freunde oder Bekannte, die halt jetzt inzwischen für uns da so kleine Arbeiten übernehmen. Aber genau, also da fließt jetzt nicht super viel Zeit rein, ehrlich gesagt. Also das ist, glaube ich, maximal eine Stunde oder zwei im Monat, ganz ehrlich bin. Also sehr, sehr überschaubar.
Also da würde ich aber sagen, da kann man durchaus was von lernen und auch, glaube ich, viele, die zuhören. Und ich versuche auch gerade wieder meine Learnings daraus zu nehmen, dass man eben da nicht eben alles bewusst selber machen muss, sondern ich sag mal, egal ob es jetzt der Immocation-Stammtisch ist oder irgendwelche Community-Treffen oder was weiß ich, DWS, Derek, was auch immer. Es gibt überall Communities, Netzwerke, wo du Leute kennenlernen kannst, ja, oder Immocation auch, die auch in dem Bereich wachsen wollen, ja. Und ich glaube, du machst das sehr, sehr smart in dem Sinne, dass du dir einfach Leute suchst, die dort wachsen wollen, denen dann sozusagen eine Wachstumschance gibst. Sagst hier, das und das muss so und so gemacht werden. Ich sag mal als Beispiel, ich gebe dir 25, 30 Euro die Stunde, du stellst dafür eine Rechnung, ja. Eventuell ist es sogar ein Kleinunternehmen, du hast keine Mehrwertsteuer dabei, je nachdem. Und das ist natürlich schon eine super spannende Thematik, weil es die meisten Leute immer wieder in diesem Mindset sind, dass sie alles selber machen müssen, ja. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, ich sag mal, Investor jetzt aus München, der in Leipzig investiert oder was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die halt nicht direkt vor Ort sind oder auch nur, sag ich mal, im Ruhrgebiet. Die Immobilie ist in Wuppertal und du wohnst in Dortmund, ja. Du bist aber auch ja im Verkehr schon mal eine Stunde, anderthalb Stunden easy unterwegs. Und warum nicht dir jemanden zu suchen, ja, der motiviert ist, muss jetzt nicht unbedingt jung sein, aber der irgendwie motiviert ist und sagst, hier übernimmt mal ein paar Sachen. Da sind wir ehrlich, die meisten Sachen sind ja eigentlich recht selbsterklärend, ja. Eine Besichtigung machen für einen neuen Mieter oder solche Themen, das ist alles nichts, was ein Hexenwerk ist. Und wenn sich sowieso jemand für das Thema interessiert, warum dann nicht ein Win-Win generieren, wo du sag ich mal, dir deine Zeit sparst, ja, die wieder für sinnvollere Themen einstecken kannst. Also ich gehe mal davon aus, wenn du als Makler irgendwo Akquisetermine machst und Mehrfamilienhäuser verkaufst, wird deine Stunde besser bezahlt sein als 25, 30 Euro. Und auch der Angestellte, der jetzt nicht seine Einnahmen mit einmal replizieren kann, der hat ja auch nur so und so viele Stunden übrig. Und von daher, glaube ich, ist das nochmal ganz, ganz wichtig, immer nachzudenken, was muss ich denn wirklich machen und was kann ich denn eventuell abgeben? Und da ist dieser Weg wirklich, das an jemand anders abzugeben, der auch in dieser Branche wachsen will, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Weg, weil die Person lernt etwas und du hast jemanden, der halt interessiert ist für das Thema und das eventuell für einen deutlich günstigeren Stundenlohn sogar macht als du. Ja? Also Win-Win-Win in dem Sinne sogar.
Exakt. Ja, dann genau für das Learning. Sorry, Torben, wolltest du das sagen?
Ja, ich wollte einmal kurz eingreifen, weil das ist natürlich immer so schön leicht gesagt. Ne? Am Ende ist es halt schwierig, also was heißt schwierig? Am Ende ist es halt, auch in der Praxis muss es auch irgendwie umgesetzt werden können. Und ja, grundsätzlich ist dieser Logik ja nichts entgegenzusetzen. Ne? Du schaffst, so, wenn dein Stundenpreis höher ist als der Stundenpreis, wenn du jemanden hast, der das die Tätigkeit macht, dann ist es natürlich irgendwie logisch, das zu tun. Auf der anderen Seite hat man dann noch sowas wie Kommunikationsthemen. Ne? Die Person muss qualifiziert genug sein. Also ich verstehe dieses ganze Konstrukt. Es ist halt immer sehr einfach gesagt. das zu tun. Ich glaube auch, es kommt mal sehr darauf an, an welcher Position man gerade ist. Weil wenn du da, ne, du hast es auch gesagt, lässt ja im besten Fall mal Freunde und Familie, ne, den PayPal so ein paar Euro oder, ne, lädst du mal fürs Essen ein oder sowas, dann ist das für dich optimal. Aber da irgendwie auf Profis oder auf Dienstleistungen zurückzusetzen, ist auch immer schwierig. Zumal, und das ist eigentlich mein eigentlicher Punkt, die echten Kosten, also eine eigene Zeit auch mal zu bepreisen und zu schauen, was ist denn tatsächlich der eigene Stundenlohn, und für welchen Stundenlohn ist man auch bereit zu zahlen, gehört auch in diese Kalkulation rein. Wenn ich sage, ey, mein Stundenlohn, den ich mir selber bereit bin zu zahlen, sind irgendwie 50 Euro, dann kalkuliere ich das mal ein und dann ist es auch in Ordnung, wenn am Ende des Monats nur 100 Euro übrig bleiben, wenn ich ja 2 Stunden im Monat dafür gebraucht habe, das zu tun. Ne? Also es ist ja auch ein Fehler, den viele beim ursprünglichen Kalkulieren eines Objektes machen, die sagen, boah, geil, hier kommen 50 Euro rum im Cashflow, ne? Verstehen aber nicht, dass irgendwie jedes Objekt die auch x Stunden im Monat brauchen und am Ende haben sie tatsächlich keinen oder einen sehr viel niedrigeren Stundensatz, den sie sich da ausrechnen. Ja, sorry, Moritz, aber du wolltest gerade noch was sagen.
Alles gut. Also ich kann euch da beiden ja nur zustimmen. Das ist ja auch vollkommen richtig. Dadurch, dass man halt natürlich so viele Sachen parallel angezettelt hatte, musste man dann Wege finden, diese Sachen auch wieder weiterzugeben. Und klar, man kann da jetzt nicht einfach jeden hinschicken, sondern die Leute haben ja meistens auch eine gewisse Affinität zu Immobilien, gewisse Berührungspunkte. Dann nimmt man die 1-2 Mal selber mit, dann führt man sie heran, man gibt ihnen die Learnings und genau, also um Gottes Willen, mich hat da halt immer so einen Satz auch geprägt, den Jugendtrainer zu mir immer gesagt hat, dass ich kein Busfahrer werden soll, weil das hieß dann immer, ja, du kannst mit der ersten Mannschaft da auf der Bank sitzen und da mitfahren und. Ja, das ist ja schön, dann sitze ich 6 Stunden nach Hamburg, sitze dann da auf der Bank, spiele vielleicht sogar gar nicht, weil ich noch 17, 18 bin, und fahre dann wieder 6 Stunden zurück. Genau da sind diese Opportunitätskosten so immens hoch und dieser Satz hat mich halt extrem geprägt, und natürlich auch einfach meine Mentoren und mit Gesellschafter bei der Magnolia, mit Bodo und Martin, die das natürlich auch so praktizieren und mir dann immer da den Finger in die Wunde gelegt haben. Tomek natürlich auch, der solche Sachen halt dann auch delegiert. Genau, also da musste ich dann einfach Wege finden, so Aufgaben abzugeben und Stück für Stück mich auf Sachen zu konzentrieren. Du hattest ja gerade auch noch gefragt wegen der Akquise. Dadurch, dass ich jetzt diese Prozesse soweit geschaffen habe, habe ich ja gerade erst auch wieder diese Zeit für mich gefunden, weil vorher ist halt sehr, sehr viel in dieses operative Geschäft gelaufen. Und inzwischen habe ich halt wieder genau diese Zeit frei bekommen, damit ich auch mal selber wieder mir meine Wohnung anschauen kann, mal ein Mehrfamilienhaus für mich privat anschauen kann. Und genau, also deswegen, das muss man natürlich auch immer in so eine Kalkulation mit reingeben. Ja, man gibt dafür Geld aus, ja, aber dafür ist man halt auch selber vor Ort nicht gefragt und kann sich dann halt auch um andere Themen kümmern, die halt sonst auf der Strecke bleiben würden, wenn man die ganze Zeit den Kalender nur überlädt mit diversen Themen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann erzähl uns doch mal, wie kam es zu dieser ganzen Magnolia One Geschichte und was ist jetzt deine offizielle Rolle und dein Schwerpunkt in der Magnolia One?
Genau, wie kam es dazu? Also über die Masterclass, die ich parallel zum Profisport schon gemacht habe, habe ich Bodo und Martin halt kennengelernt. Die hatten ja gemeinsame Entwicklungsprojekte auch mit Tomek schon aufgesetzt, hier deutschlandweit, und kamen dann halt auf die Idee, Tomeks Stärken, die speziell im Verkauf zu liegen, für halt auch externe Kunden zu nutzen, haben die Magnolia One damals ins Leben gerufen. Und ich habe da halt dann von Anfang an da einfach sehr, sehr viel unterstützt, gelernt und halt da so die Struktur und Ordnung mit reingebracht und dann halt auch noch einen weiteren Standort, dadurch, dass ich halt hier in NRW bin, und wir haben uns einfach super verstanden. Dann war ich irgendwann Teil des ganzen Unternehmens und ja, inzwischen wächst das Team auch immer weiter, weitere Standorte kommen dazu. Und genau, was ist meine Rolle?
Wann kommt ihr mal nach Norddeutschland?
Wann kommt mal Norddeutschland? Also wir haben gerade 2 Wohnungen in Kiel verkauft.
Ja, Wohnungen brauchen wir nicht. Mehrfamilienhäuser. Es sind alle immer Berlin, Brandenburg, NRW. Aber niemand will nach Schleswig-Holstein, Mann, oder Hamburg, nördliches Niedersachsen.
Frag dich doch mal, warum, Tom?
Frag dich doch mal, warum. Also bei uns ist der Grund vor allen Dingen der Fokus. Ne? Also wir wollen uns nicht zu sehr verzetteln. Wenn wir da den passenden Partner vor Ort haben, sind wir natürlich auch immer offen, da einen weiteren Standort mit reinzunehmen. Aber ein großes Learning, glaube ich, der letzten der Marktphase ist halt, sich auf Lagen zu konzentrieren, in denen man sich auskennt, wo man den Markt kennt und dort dann halt seine Expertise auch zu zeigen und sich nicht zu sehr örtlich zu verzetteln und diverse Standorte aufzumachen, von denen man gegebenenfalls gar nicht diese Expertise hat im Detail. Ne?
Das sollten mal mehr Makler wissen. Also oder generell sollten Makler Expertise in einem gewissen Bereich haben, in einem Standort. Ich würde mal behaupten, dass das auch einige innerhalb ihres Standorts nicht haben. Aber gut. Und man nicht
das ist ja
am Makler-Bashing, ey.
Alles gut.
Das hat Torben gemacht.
Also wieso wir damit angefangen haben, war ja genau das. Die haben da einen großen Bestand eingekauft, haben gemerkt, was da teilweise für Leistungen angeboten werden und dass wir da die Eigentümer einfach viel, viel besser unterstützen können. Ne? Also sowohl gegebenenfalls in einer kleinen Projektentwicklung schon vorher und generell halt einer vernünftigen Preisfindung mit einer realistischen Einschätzung, was ist denn wirklich jetzt aktuell am Markt wert. Und genau diese Sachen war dann unser USP, welchen wir da reinbringen wollen und unser, dass wir alle halt auch selber privat investiert sind. Das unterscheidet uns ja, glaube ich, von sehr, sehr vielen anderen Makler, die dann einfach nur eine Zahl da drauf schreiben und dann versuchen, den Deal irgendwie durchzudrücken. Aber genau, das versuchen wir halt von der anderen Seite so ein bisschen anzugehen.
Ja, Problem lösen und dabei verdienen ist doch, glaube ich, keine schlechte Strategie, würde ich sagen. Dann gehe ich mal noch drauf ein. Ich habe hier noch drei weitere Punkte neben, sag ich mal, dem Maklerthema, wo du sozusagen Dienstleistungen in der Immobilienwirtschaft machst oder ja, irgendwo immobiliennahe Dienstleistungen. Thema Entwickler, WG-Vermietung und Airbnb-Vermietung sind ja auch schon wieder ja unterschiedliche Themen, aber eigentlich auch irgendwie wieder angegliedert. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen, was da so die Gedanken zu den unterschiedlichen Themen sind oder was du da machst und was deine Learnings aus den Bereichen sind?
Absolut. Also wie gesagt, ich durfte dann zum Start auch Bodo und Martin bei der eigenen Bestandsentwicklung hier in NRW unterstützen. Wir haben da halt super viele Wohnungen, ich glaube knapp über 60 eingekauft damals und braucht natürlich auch jemanden vor Ort, der sich um gewisse Sachen halt kümmert. Damit habe ich halt vor gut anderthalb Jahren angefangen, das inzwischen halt, wie gesagt, wieder weitergegeben. Aber da aus dieser Zeit habe ich natürlich auch für mich super viel gelernt, super viel gesehen, von herausfordernden Objekten bis zu eher ein bisschen stressfreien Objekten, viele, viele Sachen erlebt und genau, von daher eine sehr, sehr spannende Zeit. Daraus ist natürlich dann auch, sind auch so andere Ideen entstanden, wie jetzt beispielsweise die WG-Vermietung, wo ich jetzt zwar nicht selber so im Lead bin, dass ich da jetzt so viel umsetze, aber halt mit guten Kumpels aus der Schulzeit setzen wir das halt jetzt gerade auch um, dass wir sozusagen Rent-to-Rent-Wohnungen anmieten, da dann die einzelnen Zimmer als WG-Zimmer sozusagen untervermieten, speziell jetzt bisher hier in Essen, jetzt ab April auch in Wuppertal in Düsseldorf die erste WG. Wuppertal kommt gegebenenfalls auch dazu. Und
ich dachte Frankfurt.
Seit heute Morgen Frankfurt. Klappert nicht alles aus, aber ich bin sehr gespannt. Die Jungs rennen da los, machen eine super, super Arbeit. Ich kann das aktuell nicht leisten, dass ich da so super viel involviert bin. Ich war im Endeffekt der Ideengeber und unterstütze, wo ich kann. Aber ja, also die sind da gerade auf jeden Fall sehr, sehr euphorisch, macht auf jeden Fall Spaß und ist immer super spannend zu sehen, was wie dann Leute reagieren, die dann da in ihre WG einziehen und was dann daraus entsteht. Genau. Und ja, die Anekdote zur Airbnb-Vermietung, die muss ich natürlich auch kurz erzählen. Da hat Martin das ja hier vor Ort kennengelernt. Mit dem Umzug nach Altendorf bin ich in eine Wohnung eingezogen, die halt früher zwei Wohnungen war, dementsprechend auch zwei Badezimmer hatte und dann habe ich einfach einen Teil davon wieder abgetrennt und dieser wird jetzt als Airbnb-Zimmer halt vermietet und dadurch wohne ich halt mehr oder weniger for free hier, wollte das einfach mal kennenlernen, weil ich das immer sehr, sehr viel in diesem Monteursvermietung von einigen aus dem Bekanntenkreis kennengelernt habe und ja, das hat natürlich seine anderen Herausforderungen, aber genau, ich wollte einfach mal sehen, wie ist da wirklich die Nachfrage und ja, seit Anfang Januar, ich glaube, 7 Tage inzwischen insgesamt Leerstand gehabt. Ist natürlich auch verrückt, was man da teilweise für Leute kennenlernt. Super spannende Geschichten von irgendwelchen Musikern, Arbeitsreisenden und sonstigen. Also auf jeden Fall auch eine witzige Entscheidung. Mal schauen, wie lange ich das noch so durchziehe. Aber auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und genau das war es ja, was ich am Anfang wollte. Einfach mal alles ausprobieren, gucken, was gefällt mir, wo möchte ich vielleicht dranbleiben und was sind eher Sachen, die ich dann wieder sein lasse oder abgebe zumindest. Und genau, so auch diese Idee.
Ja, sehr geil. Ich kann da auch nur wieder sagen, was wir auch aus den letzten Folgen schon haben, dass das immer wieder zum Erfolg führt, wenn man unterschiedliche Themen ausprobiert und dann sich auf das fokussiert, was weiter passt. Und ich glaube, das machst du in dem Sinne da auch sehr, sehr gut und ja, irgendwo ja auch Win-Win-Effekte, die du erzeugen kannst. Und wenn du dann demnächst von mir 20 Wohnungen in Altendorf anmietest, dann ist das auch noch ein Win-Win-Effekt von mir und dann freue ich mich auch noch.
Ich bin gespannt. Also wie gesagt, die Jungs sind super motiviert, rennen da los, setzen super viel um. Dann müssen die wahrscheinlich noch viele, viele weitere Leute in das Team mit aufnehmen, um das alles zu stemmen.
Okay, aber, können die machen.
Die sind motiviert und da werden wir Wege finden, um das zu ermöglichen.
Okay, Torben, magst du weitermachen?
Eine typische Frage, wenn man so viel los hat, also wenn man so viel macht oder generell so umtriebig ist. Engpass. Was ist dein größter Engpass? Womit könnte ich dir jetzt heute helfen?
Also mein größter Engpass war auf jeden Fall Zeit. Den habe ich hart bekämpft jetzt seit Jahresanfang. Ist natürlich, also braucht man glaube ich keinen von uns erzählen, dass Zeit trotzdem der größte Engpass auch weiterhin ist. Aber genau, also ich habe mir das relativ klar vor Augen geführt, dass egal wie sehr ich mich versuche, Stück für Stück wieder in Profisport-Shape zu bekommen, dass ich da von der Leistungsfähigkeit, egal wie viele Stunden ich am Tag arbeite, das nicht hinbekomme, das alles selber zu stemmen und auch mal ein bisschen Zeit für mich brauche und nicht immer nur 16, 17, 18 Stunden am Tag arbeiten kann. Dass das auf lange Sicht nicht gut geht, wurde mir hart vor Augen geführt. Und genau deswegen, also Zeit ist natürlich trotzdem noch das kostbarste Gut. Und da arbeite ich extrem dran, da auch wieder ein bisschen mehr Zeit für mich selber zu haben.
Magst du ein bisschen im Detail mal erzählen, weil auch das Zeit ist gefühlt, also ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal eine Antwort bekommen haben, die nicht Zeit heißt, als wir diese Frage gestellt haben, Martin. Ich weiß es nicht.
Wir hatten schon ein, zweimal Bonität oder sowas.
Ja, oder Kohle, ne? Oder Eigenkapital. Aber das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Aber Geld ist ja auch Zeit irgendwo. Also von daher ist das ja auch, dann kommt es wieder darauf Zeit
hinaus. Ja. Aber Moritz, erzähl doch mal, wie gehst du jetzt dieses Thema an? Wie schaffst du mehr Zeit für dich? Was machst du da konkret?
Einerseits ein bisschen härtere Regeln für Erreichbarkeit. Da habe ich für mich persönlich halt eingeführt.
Sehr gutes
auch
Thema.
Auch Zeiträume. Ne?
Sehr gutes Thema, ja.
Sehr gutes Thema. Genau, dann halt, ja, generell klare Zeitblöcke auch zu, weil sonst geht das immer unter. So, für Sport habe ich jetzt klare, feste Zeiten. Klar, man kann das auch mal ein bisschen schieben, aber so hat man auf jeden Fall schon mal seine Zeit dafür eingeräumt. Und ob das jetzt eine halbe Stunde später oder eine Stunde später ist ja egal. Aber Hauptsache, man hat diesen festen Block und man macht das dann auch wirklich. Und genau, ein anderer Punkt. Wir haben uns auch so zu dritt zusammengetan, challengen uns da jeden Tag so ein bisschen. Also auch wieder so Thema Umfeld, wenn man da sich halt, wie gesagt, mit zwei, drei Gleichgesinnten zusammentut und jeden Tag Rechenschaft ablegen muss, dass man das auch wirklich getan hat. Ist das auch gut, wenn man da mal einen blöden Spruch kassiert, wenn man das nicht getan hat, um da genau diese Motivation dran weiterzuhaben. Und dann halt genau diese Themen halt auch zu delegieren, Aufgaben halt abzugeben und nicht immer zu denken, ich kann alles selbst am besten. Das ist natürlich der größte Hebel, ne? Also.
Wie macht ihr das mit dem gegenseitigen Challengen?
Wir haben einfach eine WhatsApp-Gruppe. Ich habe jetzt für mich persönlich zum Beispiel die Regel eingeführt, alle zwei Tage so ein kleines Atomic Habit neu mit aufzunehmen, damit ich mich halt nicht persönlich komplett überfordere mit den Sachen, die ich halt mir als Ziel gesetzt habe. Und genau, halt dann entweder irgendwie kurze WhatsApp, kurzes Bild oder wie auch immer. Die dauert ja nicht lang.
Das heißt, ihr challenge euch gar nicht Business-Themen, sondern eher so persönliche Themen oder wie ist das gemeint?
Genau, also da in der Gruppe geht es wirklich nur um persönliche Themen, Sport und solche Sachen. Genau, Business, ja, also da machen wir auch regelmäßig mal so Strategie-Meetings und solche Sachen, wo wir dann solche Sachen mal austauschen oder auch wenn der Martin hier ist, dann quatschen wir auch nochmal die halbe Nacht über all solche Themen, um da so ein paar Glaubenssätze zu bekämpfen.
Wir haben immer noch nicht Cashflow gespielt.
Wir hatten das letzte Mal vor und wir haben uns einfach verplappert und der Abend wurde länger und länger und dann haben wir es nicht gespielt. Aber genau solche Sachen sind ja super wertvoll, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die, wie ich am Anfang so gesagt habe, diesen kleinen Knacks haben und so ein bisschen sich in die Situation reinfühlen können, aber halt auch trotzdem dann vielleicht schon einen Tacken weiter sind, andere Erfahrungen gemacht haben und dann halt genau solche Sachen, wo man sich selber so vielleicht so ein bisschen zurückhält, unnötigerweise, dann bekämpft und sich dann da einfach gegenseitig auszutauschen. Ich habe auch den Stammtisch im Kreis Recklinghausen, wo wir monatlich zusammenkommen, wo wir uns dann halt gegenseitig so ein bisschen, was heißt, Rechenschaft ablegen. Aber man tauscht sich halt einfach aus, man wird inspiriert von was machen denn die anderen? Die Immobilienwelt ist da ja so vielseitig, da kann man so viele Sachen machen. Da nimmt man sich auch, glaube ich, gegenseitig nichts weg, sondern es gibt halt meistens immer gute Synergien und man ergänzt sich da immer ganz gut.
Sehr schön.
Tom, was hältst du von der Rechenschaftspartnergruppe für die Derek-Community? Ich challenge dich, dass du jeden Monat mehr für Mehrfamilienhaus kaufst.
Mich?
Ja.
Uff. aber wir haben ja unser Gespräch.
Ich muss 20 Kilometer laufen.
Am Tag?
Was? Nee, einmalig.
Weißt du was?
Nee, 20 Kilometer. Also ich habe ja schon ambitionierte Ziele da, also, ne? Aber ganz verrückt wenig.
Gut, anderes Thema, Martin, das besprechen wir im Nachgang. Moritz, erzähl uns doch mal. Jetzt haben wir ein bisschen über den Engpass gesprochen. Zeit kennen wir alle, ist ein Thema. Business hast du auch gesagt, wie du das löst oder lösen willst. Dann sag uns doch mal so 2, 3 Dinge, die mal richtig gut gelaufen sind und mal richtig scheiße gelaufen sind. Also wirklich so, wo du gesagt hast, da geht die Shampoosflasche auf und das war der größte Griff ins Klo.
Also die positiven Sachen fallen einem, glaube ich, immer schneller ein oder zumindest mir geht das so, weil ich immer sehr, sehr positiv geprimed bin. Aber ja, die erste Wohnung in Bamberg war natürlich auf jeden Fall der Moment, an den ich mich am häufigsten und am liebsten zurückerinnere, weil was daraus halt dann entstanden ist und wie aufgeregt und nervös man war, dann jetzt einen großen Fehler zu machen, obwohl es um im Endeffekt 33 Quadratmeter in so einer Studentenstadt geht, wo jeder eine Studentenbude sucht und das auch noch für den halben Marktpreis vermietet war damals nur. Und man hätte eigentlich gar keine Angst haben sollen, aber das war, glaube ich, so der erste große positive Moment, woraus halt super viel entstanden ist. Und
denn wir wissen, die erste Immobilie ist nicht die beste, aber sie ist die wichtigste.
So ist es. Also deswegen, also da will ich überhaupt nichts missen und das ist wirklich überragend gelaufen und bin da auch super dankbar für den Verkäufer, der natürlich da auch seine Marge mitgenommen hat, wie ich ja erzählt habe, Aufteilergeschäft und alles Mögliche. Und keine Ahnung, was war das am Anfang? 3,5% Rendite in dieser Finanzierung, 0,8 Zins in der Finanzierung, die auch noch organisiert
alles
hat.
Alles egal.
Aber die Leute, die heute auf den Markt kommen, das war früher in bestimmten Standorten normal. Also das nicht gut, aber das war normal in A-Lagen.
Ich hab Wohnungen für 4%. Ich glaube, ich habe eine für 3,8% oder sowas gekauft, ne?
Also, wie gesagt, deswegen war ich schon nie A-Lage.
Tja.
Mein Gott, also wenn jetzt das irgendwann neu vermietet wird, ich habe jetzt auch per WhatsApp mit dem Mieter wieder die Miete angepasst. Aber genau, also wenn das irgendwann mal wirklich neu vermietet wird, dann sind wir halt trotzdem da irgendwie bei 8-9% und dann ist A-Lage halt trotzdem ganz cool. Ne? Also egal, was du jetzt mir da einreden willst, Martin. Da
ey, von Moritz, ich bin da 100% auf deiner Seite. Was Martin labert, ist wieder, du, wenn du in der Neuvermietung auf einmal 300 oder 400 Euro mehr bekommst, ne, dann kannst du dir deine C- oder Y-Lage in sonst wo hinschieben. Dann
also meine erste Wohnung waren 10%, da habe ich gerade ausgerechnet.
Ja, genau.
Habe ich aber nach einem Jahr auch wieder verkauft und den Einkaufsgewinn mitgenommen. Also war auch ein Lucky Punch, muss man sagen.
Ich lasse mich überraschen, wo das hinführt. Der zweite sehr, sehr positive Moment war wahrscheinlich das Einfamilienhaus. Ich weiß gar nicht, wie schnell verjährt sowas. Also auf jeden Fall habe ich an dem Tag, wo ich meinen Aufhebungsvertrag dann abends beim Basketballverein unterschrieben habe, den Kreditvertrag bei der Bank unterschrieben. Und das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig alles. Aber die Bank hat da natürlich keinen Strick draus gedreht, weil wir haben dafür 800 Euro in der A-Lage unterschrieben. Die war sprachlos, als ich hier den Preis erzählt habe. Und von daher war die einfach froh, dass sie das in ihren Büchern hat. und dann da das Geschäft machen konnte. Das waren wahrscheinlich so die beiden positivsten Momente als Investor. Und ja, also was sind so negative Sachen? Also ja, mein Gott, also der erste Wasserschaden war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil genau an solchen Sachen wächst man ja auch, dass man dann inzwischen sich denkt, na gut, ist halt ein Wasserschaden, da geht halt die Versicherung hin, dann geht der Handwerker vorbei, dann wird es halt behoben. Aber im ersten Moment war das, glaube ich, schon sehr, sehr kritisch, oder auch wenn dann die erste Miete mal ausfällt und man sich denkt, oh, jetzt dann da Kopfschmerzen und wie regel ich das alles? Das war natürlich herausfordernd. Aber im Endeffekt hat man für alles Lösungen gefunden. Manchmal muss man ein bisschen Schmerzensgeld zahlen. Aber langfristig gesehen kommt man da, glaube ich, immer ganz gut weg. Und von daher,
ja. Das Schöne ist auch, das merken wir auch immer in diesen ganzen Fragen, der Kopf ist sehr gut darin, die richtige Scheiße rückwirkend sehr zu glorifizieren, ja. Also du kannst dir in dem Moment, weißt du, gab es nichts Schlimmeres und das war die größte Kacke überhaupt. Aber wenn man jetzt dann halt so ein paar Jahre weiterdenkt, dann sagt man doch, oh ja, so schlimm war das gar nicht. Aber ja, also in der Situation nochmal zu sein, das will man nicht zwingend. Das Schöne ist, jetzt ist es ja deutlich besser vorbereitet, sollte nochmal wieder was passieren, ne? Also das Schöne ist, es könnte jetzt gefühlt alles passieren und ich hätte für 95% der Sachen, die passieren können, hätte ich irgendwo eine Lösung. Kommt dann im Zweifel ein bisschen aufs Portemonnaie drauf an, aber ich hätte für alles eine Lösung. Und das ist schon ein schönes Gefühl, so schlafen zu gehen. Also selbst wenn die Banken morgen Darlehen kündigt, dann wüsste ich, okay, hätte ich dafür eine Lösung. Und das ist so...
Ganz genau. Und genau diese Learning, ich glaube, jeder muss diese Fehler durchlaufen, oder was heißt Fehler, aber diese Learnings durchlaufen, und es wird überall mal zu Problemen kommen und jede Immobilien hat irgendwas passiert immer, was man nicht vorher gewusst hat oder gesehen hat oder was man auch nicht sehen konnte oder wissen konnte. Aber halt dann halt lösungsorientiert zu bleiben, dafür die Lösung zu finden, das ist, glaube ich, das A und O. Als Investor, als Unternehmer, wie auch immer, ich glaube, wir lösen den ganzen Tag irgendwelche Probleme von irgendwelchen Leuten, und da dann einfach aktiv dran zu bleiben und sich davon nicht unterkriegen zu lassen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ne? Also.
Mein Ex-Chef als Makler hat mal davon gesprochen, dass man immer erst ein guter Makler ist nach 7 Jahren, weil du dann immer wieder eine neue Schublade aufmachen kannst und du weißt, egal was kommt, öffnest du eine Schublade und da ist die Lösung für dein Problem. Und ich glaube, so ähnlich ist das als Investor ja auch. Du hast immer wieder neue Probleme und musst halt nur die Lösung finden, die eigentlich schon du mal hattest in der Vergangenheit und passt darauf anwenden, ja.
Exakt. Auch bei den ersten Beurkundungen, natürlich, da sind Sachen dann aufgekommen auf einmal, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und. Aber genau das, da lernt man ja auch unternehmerisch Sachen und wächst dann an den Herausforderungen und weiß dann genau, wie du sagtest, beim nächsten Mal halt, okay, gut, so ein Problem gehe ich so und so an. Und dann ist man halt da deutlich besser vorbereitet bereits auf alles, was kommt.
Ja. Also ich
jetzt würde mich noch interessieren, bevor wir ins Outro gehen und ich dem Torben wieder reinrede, wie du denn aktuell die generelle Marktstimmung aktuell siehst und auch, wo es denn jetzt hingeht aus deiner Sicht als Makler, aber auch aus deiner Sicht als Investor, Ankäufer. Wie nimmst du das ganze Thema jetzt wahr? Wir müssen sagen, wir haben jetzt irgendwo den Anfang Mitte März 2024. Zinsen sind schon mal gestiegen, sind so runtergegangen, sind wieder ein bisschen hochgegangen. Ich habe jetzt von einigen anderen gehört, jetzt wirst du teilweise wieder überboten, und habe das tatsächlich auch letzte Woche selber gehabt, dass mein Angebotspreis überboten wurde und ich habe den auch wieder überboten. Wie siehst du das? In welche Richtung gehen wir?
Ja, also bestätigt so ein bisschen auch meine Gefühlslage. Also klar, letztes Jahr, da war sehr, sehr tot, so bis Mitte, Ende Q3. Auch gegen Ende letzten Jahres hat sich schon so ein bisschen entspannt. Da haben wir auch schon einige mehr Verkäufe gemacht, als das noch vorher der Fall war. Aber jetzt aktuell auf jeden Fall wieder ein deutlich motivierterer Markt. Deutlich mehr Kaufinteressenten, mehr Anfragen, mehr Besichtigungen, wieder deutlich mehr Bewegung. Und ja, also inzwischen auch wieder solche Sachen, also wo es noch vor einem halben, dreiviertel Jahr ganz normal war, dass irgendwer um die Ecke kam und sich dachte, ah, ich bin ja ganz nett und gebe dir ein ganz freches Angebot, werden die Leute halt heute inzwischen wieder überboten, und man muss diese Angebote halt nicht mehr irgendwie versuchen, schön zu reden, sondern man ist halt genau wieder in der Situation, die Leute bieten sich hoch und der Torben schaut wieder ganz traurig, dass sich die Marktstimmung ändert, aber
das ging mir viel zu schnell. Das ist
ein sehr spannendes Zeitfenster, ne? Weil dann die Preise sind noch relativ weit unten, die Zinsen sind wieder ein paar Mal gesunken, also ich glaube trotzdem ein sehr, sehr spannendes Zeitfenster als aktuell noch, so, um da ein paar passende Deals zu finden.
Ja. Sonst wäre der Markt nicht traurig. Ich will eigentlich, ich hatte gehofft, dass das noch so, noch mal mindestens so ein Quartal länger dauert, bis die alle da wieder auf Kicker kommen.
Also man kann sich auf jeden Fall ja noch vernünftig durchsetzen und platzieren. Und dieses Zeitfenster sehe ich trotzdem noch als sehr, sehr spannend an. Und dieser komplette Boom, wo in jeder Zeitung steht, dass alles so unfassbar toll ist, wie das dann 2020 irgendwann war, den gibt's ja trotzdem noch nicht. Ist von ganz niedrigen, ganz schlechten Markt zu ein bisschen besseren ist ja trotzdem noch ein viel Upside nach oben. Von daher solltest du nicht zu sehr negativ in die Zukunft blinken und einfach die Chancen
nutzen. Ja, dafür fallen ja die Zinsen auch wieder, ne? Und man kann seine Kalkulation
wieder einfach die Chancen nutzen.
Ja, I know. Einfach machen. Aber vielleicht nochmal eine andere Frage. Wie groß sind Abschläge gerade für energetisch problematische Objekte? Also sind die weiterhin, also ist das Spread? Also einmal ist ja die gesamte Summe und dann ist die Frage, wie groß ist die Varianz innerhalb dieser Summe? Reden wir davon, dass die energetisch problematischen Objekte auch weiterhin nicht so stark anziehen oder weiter am unteren Ende gehandelt werden?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Die Skepsis da immer noch am größten, auch wenn natürlich nicht 100% klar ist, wo welche Voraussetzungen, welche rechtlichen Regelungen kommen dann jetzt die nächsten Jahre oder wie auch immer oder wohin geht der Weg. An sich sind natürlich trotzdem die energetisch schlecht entwickelten Häuser weiterhin am Marktende zu finden und dann natürlich auch eine Differenz zwischen einer A-Lage, wo das alles nicht so sehr ins Gewicht fällt, wenn man da mal größer sanieren muss, weil die Preise für eine Sanierung halt hier im Ruhrgebiet mehr oder weniger das gleiche sind wie in Berlin oder zumindest die Gap zwischen den Handwerkerpreisen nicht so groß ist wie halt der Unterschied in den Quadratmeterpreisen. Und es fällt halt hier im Ruhrgebiet viel, viel mehr ins Gewicht, solche energetischen Sanierungen. Von daher wird das hier natürlich auch mehr in die Preise mit einkalkuliert als jetzt in noch besseren Lagen und nicht so herausfordernden Lagen.
Ne? Ich wollte noch, du hast es, Moritz, das vorhin so schön gesagt, ne, dass man als Immobilienunternehmer irgendwo dauerhaft Problemlöser ist. Und da ist mir eingefallen, dass ich mal eine Solo-Folge, die einzige Solo-Folge, die wir jemals gemacht haben, Folge Nummer 20, kleiner Hinweis, die witzigerweise in den letzten 7 Tagen 5-mal aufgerufen wurde. Das ist ja schon über ein Jahr her. Ich habe keine Ahnung, wer so cool ist und sich unsere alten Folgen anhört.
Du hast schon 3-4 Mal von dieser Folge erzählt in 9 Podcasts, Torben. Natürlich hören sich die Leute das wieder an.
Also wir müssen viel mehr auf alte Folgen Referenz beziehen, weil
Referenz, hört euch mal Folge 1 bis 70 an.
Hey, wir haben schon bis 89 eingeplant. Aber also erstmal coole Leute, die sich auch die alten Folgen noch anhören. Ne? Geil, ihr seid cool. Aber Moritz, also vielleicht nochmal als Frage so zu Richtung Abschluss zu kommen. Wo geht's bei dir in den nächsten Jahren hin? Was sind so die Ziele für die nächsten paar Jährchen?
Was sind die Ziele für die nächsten paar Jährchen? Also ich habe halt dieses große perspektivische Ziel, so mit Mitte, Ende 30, mit diesem Lebensgefühl von dieser Berghütte, was die halt mir vermittelt hat. Da soll es perspektivisch hingehen. Was heißt das kurzfristig? Kurzfristig heißt das erstmal voller Fokus auf die Expansion im Maklerunternehmen, da Opportunitäten schaffen und da Stück für Stück das halt weiterentwickeln. Und dann halt auch selber wieder aktiver, gegebenenfalls in Co-Investment-Partnerschaften oder sonstigen Konstellationen.
Yes, Co-Investments.
genau, also da auf jeden Fall will ich natürlich auch wieder hin. Ne? Das ist ja klar. Das ist meine große Leidenschaft, Immobilien kaufen, zu entwickeln und da halt langfristig halt Wertsteigerungen zu generieren und Cashflows zu generieren. Und genau, da geht der Fokus jetzt immer mehr wieder hin. Dann parallel halt zum Maklerbusiness.
Sehr schön.
Und letzte Frage, was würdest du dir vor 5 Jahren empfehlen oder was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht auch noch voll in seinem alten Business irgendwo gefangen ist und den Switch schaffen will?
Also bei mir ist das natürlich immer eine super spannende Frage. Wenn ich jetzt so 5 Jahre zurückdenke, ne, also mit genau 20 damals, wäre ich wahrscheinlich da gerade auf der Berghütte gewesen sein und mir dann angefangen haben, mich mit Büchern und Coda beschäftigt zu haben zu dem Thema. Und einerseits natürlich verrückt, was innerhalb von so kurzer Zeit dann irgendwie auch passiert und wie unterschiedlich so zwei Lebensrealitäten sein können. Und genau, also was würde ich mir raten, den Mut wieder zu haben, einfach loszulegen und auf mein Inneres zu hören und nicht immer die ganzen Meinungen von irgendwelchen anderen Leuten zu hören, ah, das ist aber jetzt nicht gut und Immobilien jetzt gerade ist ja die schlechteste Zeit und bla 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 bla, was ich da alles gehört habe. Und die Profisportkarriere, die kannst du doch nicht einfach wegschmeißen. Und doch konnte ich und ich habe es auch seitdem nicht bereut. Und da einfach diesen Mut zu haben, loszulegen. Klar, man braucht in irgendeiner Form seine Absicherung, jetzt einfach nur willkürlich loszulegen, wenn man gar keine Leute kennt. Ist, glaube ich, auch super wichtig. Da, aber wenn man ja einen normalen Job hat, kann man ja auch viel, viel besser parallel dazu Netzwerkevents und sonstige Sachen besuchen und da die Leute kennenlernen, Stück für Stück dazulernen, Investoren dabei unterstützen, Objekte zu suchen, Tippgeber zu sein, irgendwie bei der Entwicklung zu helfen, einfach seinen Werkzeugkasten an Skills halt aufzuwerten und da dazu zu lernen, ne? Und dann halt Stück für Stück in diese Richtung zu denken und da voranzukommen. Und ich glaube, das sind so die besten Tipps, die man oder die ich jetzt zumindest jemandem geben könnte, der jetzt gerade loslegen will oder noch ganz jung ist und da in die Richtung denken möchte.
Herrlich. Und das wollen wir auch ein bisschen inspirieren, ne? Den Leuten, die Gas geben wollen, da auch irgendwie den Input zu liefern und ich Gas zu geben. Und deswegen haben wir so tolle Gäste wie dich, Moritz, da. Deswegen.
Ich will noch einen Satz kurz sagen. Sorry, die Unterbrechung. Weil da fällt mir das gerade auch ein. Ich habe damals auch immer super gedacht, boah, das machen bestimmt super viele. Und wenn ich da jetzt Leute anschreibe, die haben doch bestimmt gar keine Lust, mich zu unterstützen. Da einfach ein bisschen frecher sein, mutiger sein. Die Leute, die wirklich umsetzen. Diese Gruppe ist super, super klein. Und ja. Da, wenn du da am Anfang stehst, zöger nicht, schreib die Leute, die irgendwie ein Stück weiter sind als du, einfach an, versuch da in Austausch zu kommen, Fragen zu stellen. Und wenn du wirklich konkrete Fragen stellst, dann kriegst du auch konkrete Antworten. Wenn es einfach nur heißt, hey, wie werde ich finanziell frei? Ja gut, dann hat er keine Lust, uns zu antworten. Dann liest dir irgendwelche Schlagzeilen, Bücher durch und fertig. Aber wenn du wirklich konkrete Fragen hast, stehen dabei den allermeisten ja die Türen auch offen, weil die ja genau wissen. Ich hatte auch von anderen da super viel lernen dürfen. Ich glaube, das geht vielen ähnlich, die dann halt in irgendeiner Form jemanden haben, bei dem sie halt lernen durften und von dem sie sich Sachen abgeschaut haben. Und von daher einfach ein bisschen mutiger sein und einfach Leute ansprechen, die da schon ein bisschen weiter sind, von denen man lernen kann. Ne?
Das alles in der besten Immobilien-Community Deutschlands. Aber gut, das ist ein kleiner Werbeblock dazwischen geschoben. Nein, erstmal
ganz ehrlich. Welche Community meinst du denn, Tom?
Derek Community.
Yes.
Jetzt bewerben. Link ist im Linktree. Moritz, ganz herzlichen Dank. Mega geile Story. Also ich bin so ein bisschen geflasht. Deswegen habe ich auch ein Insight, das für mich heute am krassesten heraussticht. Weil ansonsten wiederholen wir uns mit dem Thema Umfeld und alles, was Martin aufgeschrieben hat. Das ist scheißegal. Also ich, mein größtes Insight aus der heutigen Folge ist krasse Ergebnisse bekommst du nur, wenn du auch krasse Schritte machst. Und ich finde, das ist so schön, dass du den Mut hattest, die Eier hattest, genau diesen Weg zu gehen. Das finde ich mega geil. Ich glaube, das sollten viel mehr Leute so machen. Vor allen Dingen, weil es immer irgendeinen Plan B gibt. Ja, also es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, wenn wirklich alles schief geht, nochmal neu anzufangen, anders anzufangen, was auch immer. Und deswegen, hey, wir leben in einem Sozialstaat. Ey, also wenn du von ALG 1 nicht leben kannst oder ALG 2, dann hast du sowieso irgendwas finanziell schon vorher schief gelaufen. Deswegen, ey, macht's doch einfach. Macht's doch einfach. Probiert's doch einfach. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann zurückgehen in seinen alten Job kann man immer oder in seine alte Richtung.
Ne? Ja, speziell wenn man aus dem Konzern kommt. Ich glaube, da läuft im aktuellen Arbeitsmarkt sowieso jeder einem hinterher und da kriegt man immer wieder eine Chance, eine zweite Chance. Ich habe jetzt allein von zwei Bekannten, die jetzt gekündigt haben, die haben dann genau diesen Schritt jetzt auch gewagt und hatten super Angst vor diesem Kündigungsgespräch und die Leute haben zu ihnen gesagt, ja, sie verstehen das total und wenn das nicht klappt, dann könnt ihr gerne zu uns zurückkommen. Alle waren so, ah, okay, gar nicht so schlimm und deswegen, wer den Mut hat, loszulegen, ich glaube, der wird nicht enttäuscht und wenn es nicht klappt, dann mach mal was anderes. Also ist ja auch
überhaupt und dann am Ende bereut man ja die Entscheidung, die man nicht getroffen hat, ne? Das ist ja, du bereust ja nicht das, was du tust, sondern das, was du nicht getan hast am Ende, deswegen. Gott, viel
Tom zu sagte, Martin. Ein Insight und fünf Minuten später, bla 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 bla.
Martin, ich mach mich
Torbens Schallplatte ist kaputt, meine noch nicht. Ich bin bei Folge deinen Wünschen, hast du auf jeden Fall gemacht, geile Sache. Und spiele unterschiedliche Level und lerne bei jedem Schritt. Ja, du hast das mit allen möglichen Sachen gemacht, gerade das Thema andere zu unterstützen. Und das ist auch wie immer mein letztes Insight, Netzwerken, also warum nicht als Entwickler arbeiten, als Tippgeber, tausch dich aus, melde dich bei Torben, Martin, Moritz oder wem auch immer, wenn du was mal erreichen willst, dann kannst du das, wenn du das willst. Das geht heute, glaube ich, super easy. Und ansonsten würde ich nur sagen, der Moritz hat eine krasse Geschichte schon hinter sich und auch mit Sicherheit noch eine krasse Immobiliengeschichte vor sich. Ich werde es hautnah beobachten und mitteilen, wie gut die WG-Vermietung in Altendorf läuft unter Umständen. Und von daher, wenn ihr ihn erreichen wollt, dann findet ihr ihn definitiv unter Moritz Sanders auf Instagram und auf LinkedIn. Könnt auch schauen, was er beruflich so ein bisschen was macht. Da ist es auch verlinkt. Und ja, wir danken dir sehr, dass du dabei warst und freuen uns auf alles, was noch kommt.
Lasst uns eine Bewertung und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Gerne.
Und ich freue mich auf den nächsten Döner-Teller in Altendorf.
Das Martin und Moritz, oh Gott, das Doppel-M, da möchte ich gerne einen kleinen Instagram-Beitrag von haben. Ja? Ich möchte einmal sehen, wie der Döner aussieht.
Boah, das ist aber eine Platte. Da bist du neidisch in Hamburg.
Ja. Als ob ich, also das ist ja immer so eine, so
ein Mobbing
gegen dieses, na gut, ach Gott. So, Moritz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschö.
Tschö. Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek, der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es 3 Mega-Insights und diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix and Flip, Buy and Hold, seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast@immoinvestorsclub.de. Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.